Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hi. Wir reden wieder über alle Nachrichten der Anime-Welt, was so vorgefallen ist, Wildes. Und wir reden über die jetzt kommende zweite Staffel von Frieren. Wir reden über den ersten Original Anime von David Production. Wir reden über Baseball, animiert von Ufotable und noch vieles, vieles mehr.
Juhu.
Fangen wir an in Deutschland, wenn wir schon bei Ufotable sind. Demon Slayer. Kurz nach unserer Aufnahme ist auch schon bekannt geworden, also nach unserer letzten Aufnahme, wo wir darüber gesprochen haben, wann der erste Demon Slayer Film der Infinity Castle Trilogie in Japan startet, und zwar am 18. Juli. Ist kurz danach kam dann noch die Info, wann er denn in Deutschland starten wird, und zwar am 25. September.
Okay, zwei Monate später.
Ja, ich hätte ja so gedacht, dass es tatsächlich wirklich mit zum japanischen Kinostart schon mal in die Kinos bringen würden. Hätte ich tatsächlich fast gedacht, dass sie das schaffen würden. Aber zwei Monate auch, ist auch nicht viel. Also, das ist schon krass, wie schnell das heutzutage geht.
Nice, sehr nice.
Ja, da kann man dann den ersten Film der Infinity Castle Trilogie in den deutschen Kinos am 25. September genießen. Und ansonsten, da haben wir auch wieder, das ist eine Streaming-Lizenz weltweit, die zählt also auch für Deutschland. Amazon Prime Video hat sich Mobile Suit Gundam G-Quax gesichert, wird es in über 240 Ländern streamen, darunter auch Deutschland. Ich werde ja kurz nach unserer Aufnahme werde ich ins Kino gehen und mir The Beginning anschauen. G-Quax The Beginning, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gehypt. Und ja, also Amazon hatte ja schon vorher von Kara Evangelion gestreamt, den vierten Evangelion-Film.
Ja.
Vielleicht herrscht da irgendwie eine Beziehung oder so, weil normalerweise landet Gundam bei Crunchyroll.
Ja, irgendwie, dass die Mecha-Sachen sind überall gut vertreten, oder? Ne? Auch auf Netflix hast du einige Mecha-Sachen. Evangelion ist ja auch auf Netflix, ne? Die Filme und die Serie, beides?
Das erste Evangelion. Das ist alles überall ein bisschen. Ich meine, ein bisschen Gundam hast du ja auch auf Netflix.
Ja, die Kinofilme, ne?
Ja. Dann kommen wir zu neuen Anime-Ankündigungen. Und da haben wir bei etwas, das hätten wir auch schon beim letzten Mal erwähnen können. Matze kann bezeugen, dass ich kurz nach unserer Aufnahme dachte, warte mal, ich habe was vergessen. Aber dann haben wir uns geeinigt, wir werden einfach heute drüber reden. Und zwar über Suikoden. Nämlich letzte Woche oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hören könnt, vielleicht schon vorletzte Woche, also am 4.3., das war noch letzte Woche, okay. Hat Konami oder Konami einen Livestream gemacht zu Suikoden, was sie alles für Pläne haben mit dem Franchise jetzt. Denn an dem Tag, an dem 4.3. ist ja auch das HD Remaster rausgekommen zu Suikoden 1 und 2. Und da haben sie darüber gesprochen, ne, über das HD Remaster und warum das so lange gedauert hat, weil das ist ja schon vor Jahren angekündigt worden. Und was sie sonst noch für Pläne mit dem Franchise haben, unter anderem wird es ein neues Mobile Gacha Game geben für Mobilgeräte. Und es wird einen Anime geben, nämlich explizit zu Suikoden 2.
Jo, also wer das nicht von unseren Hörern weiß, Suikoden ist ein wirklich klassisches japanisches Rollenspiel, ne? Mit einer sehr großen, ausufernden Geschichte und ja, massenweise Möglichkeiten zu grinden, bis zu umfälscht. Und das in eine Fernsehserie zu machen, das ist, als würdest du mir sagen, Final Fantasy VII wird jetzt eine Fernsehserie. Okay, viel Spaß dabei. Das ist ein monumentales Unterfangen. Ja, vielleicht kürzen es ab. Ich hoffe, sie kürzen es ab. Ich will überhaupt
ja, also
200 Episoden.
Ja, wird spannend zu sehen, wie sie das denn angehen wollen. Jason Schreier hatte auf Blue Sky Suikoden ganz gut beschrieben mit Game of Thrones meets Pokémon. weil letzten Endes ist es ja ein großes Epic über Krieg und Helden. Und du hast irgendwie über 100 spielbare Figuren oder so, die du im Spiel halt quasi sammeln kannst wie Pokémon. Und die aber auch alle eigene Charakter haben und eine eigene Geschichte und alles. Willst du ein Spiel mit irgendwie potenziell 100 Protagonisten als Anime umsetzen?
Ich meine, ich kenne solche epischen Super-Anime. Sowas wie Legend of the Galactic Heroes habt auch Dutzende und Aberdutzende von Figuren, die allesamt irgendwie interessant sind, ne? Und die im Gedächtnis bleiben. Aber das braucht auch 110 Folgen, ne?
Ja. Was aber interessant ist, Konami Animation wird den Anime machen. Das Animationsstudio, was Konami erst vor kurzem gegründet hat, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr, um so Werbefilmchen für Yu-Gi-Oh! Zu machen. Und Regie führen wird Yuzo Sato. Hat unter anderem gemacht, muss ich gerade selber noch mal nachgucken, Kaiji, genau, Kaiji war es gewesen, bei Madhouse zum Beispiel. Ja, also schon mal ganz cool. Das erste Projekt, was jetzt von Konamis eigenem Animationsstudio kommt, also das erste richtige Serienprojekt von Konamis eigenem Animationsstudio, haben eigentlich auch einen profilierten Regisseur mit dabei. Wir haben halt jetzt dazu noch nichts gesehen. Sie haben es halt einfach nur angekündigt während dieses Livestreams. Da müssen wir also noch warten, was sie tatsächlich draus machen können. Aber es hat sich ja zumindest in letzter Zeit gezeigt, auch mit diesen ganzen anderen Animationsstudios von Firmen, die aus dem Mobile-Bereich kommen, wie Joestar und so, dass die halt, ich sag mal, ordentlich viel Geld zur Verfügung haben. Und das wird Konami auch haben.
Gut möglich, dass sie genug Leute anheuern können, um da so richtig schöne Animationen rauszuhauen. Aber ja, das wollen wir dann mal sehen. Der Regisseur ist tatsächlich irgendwie ein sehr alter Hund, ne? Der hat auch damals in den 80ern und 90ern schon einiges gemacht, auch unter anderem so richtig miese Schlechte von diesen Ultra-Potato-OVAs. Das ist ziemlich lustig, ne? War auch bei Hellsing Ultimate dabei und bei Dirty Pair war er für die Animation verantwortlich, der Animation Director. Sehr lustig.
Ja. Dann wird es in einem japanischen Museum zumindest erstmals fürs Erste einen neuen Kurzanime geben namens Chinpui Erisama no Good Luck. Das basiert auf Chinpui Erisama, ein Manga von Fujiko F. Fujio, einer der beiden Mangaka, die Doraemon gezeichnet haben. Und dem Museum, was ihm anlässlich gemacht worden ist, dem Fujiko F. Fujio Museum, wird am 21. Mai dieser neue Kurzfilm zum 40-jährigen Jubiläum von Chinpui, dieser Kurzfilm darauf basierend ausgestrahlt. Das hat auch schon mal, Chinpui hat auch schon mal einen Anime bekommen in den 80ern und 90ern, so in der Wende davon mit knapp über 50 Episoden. Ich kenne das jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
Ja.
Ich habe davon auch noch nicht gehört.
Ist Kinderkram, bestimmt. Also, ja, so wie das auch bekannt ist für die Autoren, die waren ja da, die die haben das alles beherrscht. Mit Doraemon haben sie ja bis heute ein riesen Steckenpferd da drin, ne? Auch seit fast 30 Jahren nach dem Tod von Fujiko F. Fujio.
Ja, also dieser Kurzfilm wird gemacht von Nobutaka Yoda für den Regie. Das ist jemand, der vor allem Trailer Regie führt und auch Openings für bestimmte Anime, also halt bei vielen Doraemon-Filmen die Trailer geschnitten, hat die Openings-Regie geführt von Dr. Stone und die Trailer geschnitten auch für die ganzen My Hero Academia-Staffeln. Ein Screenshot hat das Museum geteilt aus diesem Kurzfilm, der auch ganz nett aussieht. Das sieht halt sehr auch aus wie Der Regisseur hat auch das Opening, glaube ich, gemacht von T.P. Bon, was letztes Jahr auf Netflix gelaufen ist, was ja auch eine Anime-Adaption ist von einer der Fujio-Anime-Manga.
Also, ja, Retro-Sci-Fi.
Ja, genau, so Retro-Sci-Fi auf jeden Fall. Halt auch mit so einem sehr Oldschool-Look. Ganz nett.
Mhm.
Dann, wer schon immer einmal Baseballspieler krass atmen sehen wollte, Ufotable hat euch bedient. Und zwar aus irgendeinem Grund ist die Major League Baseball, die MLB, eine Kollaboration mit Demon Slayer eingegangen. Und ja, dafür anlässlich ist jetzt, also diese Kollaboration ist auch noch nicht zu Ende, aber es ist jetzt dafür anlässlich als erstes ein 2-minütiges Kollaborationsvideo online gegangen mit Szenen aus Demon Slayer, zusammengeschnitten, aber auch mit neu gemachten, neu animierten Szenen, wo verschiedenste Baseball-Superstars einatmen, als wären es Atmungstechniken aus Demon Slayer.
Ja, natürlich. Natürlich sind die Baseballspieler alles Superhelden und müssen so inszeniert werden.
Also darunter auch Japans Liebling Shohei Ohtani. Und ich meine, das sieht halt richtig krass aus, ne? Also wie man das von Demon Slayer gewohnt ist. Und wenn ich mir das so angucke, dann würde ich mir glatt denken, ey, so ein Sport-Anime von Ufotable, den würde ich gerne mal sehen.
So auf hyperrealistisch getrimmt, ne? So wie die das hier machen.
Ja.
Das wäre wirklich mal interessant. Also das ist ja ein Stil hier, der erinnert ein kleines bisschen an das, was unser guter, wie heißt nochmal der Vagabond-Autor? Ich habe jetzt seinen Namen vergessen.
Welcher Autor?
Von Vagabond und von
Slam Dunk. Von Slam Dunk, ja. Ich weiß zumindest, wen du meinst, ja.
Ach, warum fällt dieser Name nicht ein? Auf jeden Fall ist es ein ziemlich realistischer Stil. Es hat ein kleines bisschen Anime, so ein Hauch drin, ne? Aber größtenteils kannst du erkennen.
Inoue,
genau.
Ja.
Du kannst größtenteils erkennen, welche Nationalität die Leute haben. So realistisch gezeichnet ist es. Deswegen, ja, das wäre natürlich geil, so ein Sportanime mal zu haben. Aber ich glaube nicht, das wäre Aufwand ohne Ende.
Ich meine halt auch, mit dem Stil auch von Ufotable, mit deren Animationen und so einfach, muss ja nicht unbedingt dieses Charakterdesign sein, sondern halt wirklich einfach dieser Stil und diese Animationsqualität, den Ufotable leisten kann. Da halt ein Sportanime von denen zu sehen, fände ich mal super interessant. die haben ja diese eine Episode in dem Koch-Anime zu Fate Stay Night, wo sie Volleyball spielen und das sah schon richtig geil aus.
Lust auf Sport.
Ja, also das könnt ihr euch auf dem offiziellen YouTube-Account von der MLB angucken. Wer es noch nicht getan hat, es sieht halt wirklich krass aus. Und mal sehen, was da sonst noch kommt. Dann kommen wir zu David Production und eine Info, die mich auch überrascht hat. Die haben noch kein Original-Anime bisher gemacht.
Kein eigenständiges, selbstgeschriebenes und produziertes Werk.
Ja, und die gibt's seit 2007.
Mhm.
Aber jetzt ist es soweit. Jetzt kommt der erste Original Anime von David Production, der auch bereits im Juli starten wird, und zwar Onmyo Kaiten Reverse. Ist auch ein Titel.
Ja.
Der rollt nicht so gut über die Zunge, ehrlich gesagt, der Titel. Onmyo Kaiten Reverse ist ein Anime, wo es darum geht, dass ein Junge aus unserer Welt halt auch mal wieder ganz typisch, wie das in Anime halt häufig passiert, geisekalt wird. Aber die Isekai-Welt, in der er landet, ist ein Alternativuniversum, wo Kyoto, die Hauptstadt von Japan, geblieben ist und auch seinen alten Namen beibehalten hat, Denji Heian-kyo, beziehungsweise Heian-kyo war der alte Name, jetzt in dieser Alternativuniversum ist es Denji Heian-kyo genannt. Und das ist dann halt so von der Ästhetik ganz cool, weil das halt sowohl dieses Oldschool, beziehungsweise dieses Edo-Periode Japan mischt mit so Science-Fiction. Und da geht's dann darum, dass unser Protagonist halt einen auf ReZero macht, weil der trifft da irgendwie eine Prinzessin oder irgendwie sowas. Ein Mädchen auf jeden Fall, was er in seinen Träumen immer wieder getroffen hat. Und die werden dann ganz schnell von Onis angegriffen, sterben dabei. Und er landet dann zurück zu dem Zeitpunkt, wo er das erste Mal in dieser neuen Welt aufgewacht ist. Und das passiert halt jedes Mal, wenn er stirbt. Also, wie gesagt, er macht halt einen auf ReZero.
Ich bin mir noch nicht sicher. Na, der sieht aus wie ein Paradiesvogel mit seiner Frisur, der Hauptcharakter.
Ja.
Und die Designs sind irgendwie die Fashion-Mode-Varianten von diesen alten Priestergewändern, ne? Also
ja,
nicht nur
es
so
erinnert mich sehr an Sakura Wars.
Ja, ja. Buh, immer gute Frage. Aber sollen wir ihm mal eine Chance geben?
Ja, ich weiß auch noch nicht so ganz halt, was ich von halten soll, wo ich mir diesen Trailer angucke. Weil da gibt es Szenen, wo ich mir denke, uff, das sieht ein bisschen rough aus. Hm. Und da gibt's die, und dann, wie dieser Trailer aber endet in der ersten Minute, das sieht richtig geil aus. Wo da so ein, ja, der Protagonist, ich glaube irgendwie in so einem Mech oder was auch immer, so halt auf den Screen zugeflogen kommt, so ganz typische Gainax-Pose und dann halt sich auch sein CGI-Modell verwandelt in dann das Handgezeichnete rum mit noch so extra Schwarzlinien drumherum. Es sieht wirklich aus wie so ein Shot, der 1:1 aus Gurren Lagann stammen könnte oder so.
Mhm.
Das ist dann wieder mega geil.
Müssen wir abwarten. Müssen wir ja nicht so lange warten, ne? Kommt ja im Juli.
Genau, im Juli kommt es bereits. Regie für Tedia Takahashi hat Golden Wind Regie geführt, also JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind und bei und genauso auch das neue Urusei Yatsura.
Yes, gut.
Die Light, die Original und ist auch gecredited, einer der beiden Leute, die gecredited sind mit dem Story-Konzept. Während der andere, Akuto Sato, der auch für die Story gecredited ist, ein Light-Novel-Autor ist, der auch noch nicht so bekannt ist, also tatsächlich so wenig bekannt, dass bei Anime News Network die Sachen, die er geschrieben hat, sind nicht mal eingetragen sind. Ich habe vorhin nachgeguckt, eine der Sachen hieß I love you till you die oder irgendwie sowas. Oder I make you laugh until you die. Irgendwie sowas. Das hat auch einen komischen Namen. Aber davon habe ich halt auch noch nie gehört. Also der scheint noch relativ neu zu sein, weil auch die Sachen noch nicht viele Bände hatten.
Naja.
Ja, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ich hoffe natürlich, dass es sich für David Production lohnt.
Ja, das hoffe ich auch.
Dann haben wir Idolmaster, Million Live, kommt mit einer neuen OVA zurück, die auch von dem Team wieder bei Shirogumi gemacht wird, die auch schon die Serie gemacht haben. Million Live war einer der beiden CGI-Anime, der auch im Kino vorher prämiert ist, wie es auch der andere CGI Anime zu Idolmaster wurde, der dann bei Polygon Pictures gemacht wurde. Ich dachte tatsächlich, das wäre ein und derselbe Anime, bevor ich das hier nochmal extra nachgeguckt hatte. Aber ja, Million Live, einer der vielen Idolmaster-Serien, die gerade irgendwie auch existieren.
Jo.
Ich weiß nicht, ob die Fans da noch selber durchblicken.
Ach ja, die haben eine Wiki-Seite.
Bekommt halt eine neue OVA. Mehr ist dazu auch noch nicht gesagt worden.
Jo, passt so.
Dann haben wir eine Light Novel namens A Tale of the Secret Saint, die ein Anime bekommt. Ich glaube, mehr ist dazu auch noch nicht gesagt worden. Das ist eine Light Novel, da geht es um eine Ritterin, die ja halt auch in so einen Ritterfamilienstamm im Prinzip reingeboren ist und deswegen ist von Kind an dafür alles gibt, auch zu einer großen Ritterin zu werden. Und während ihres Trainings, wo sie einfach nur den schwachen Dämonen besiegen soll, steht aber plötzlich ein großer Drache vor ihr, der sie fast tötet. Und während dieses Angriffs kommen ihr auf einmal Erinnerungen von einem vorherigen Leben auf. Aber sie wurde nicht aus unserer Welt geisekreit, sondern sie ist irgendwie eine Reinkarnation einer göttlichen in einer anderen Fantasy-Welt, wo sie den Dämonenkönig besiegt hat. Und jetzt bekommt sie auch alle ihre Skills, die sie als diese Göttliche gehabt hat.
Och Gott, ja. Es geht wieder nach den üblichen Formeln, ne? Ja. Ganz ehrlich, es wäre doch schön, wenn ihr eure eigene Mythologie aufmacht, ne? Im Sinne von wegen, sie ist die Wiedergeburt von einer Heiligen, die in dieser Welt irgendwann das und das getan hat und dann bla bla bla. Aber nein, sie muss natürlich aus einer anderen Welt kommen, ne? Sonst wäre das langweilig.
Ja. I mean, fine. Ich meine, es ist tatsächlich einer der wenigen dieser Reinkarnations-Isekai-artigen Dinge, die mir jetzt einfallen in letzter Zeit, mit einer weiblichen Hauptfigur.
Ja, also wenn es
was nett ist.
Wenn es so eine typische Sword and Sorcery-Unsinn gibt, ja, dann weniger weibliche Hauptfiguren.
Ja, ja, die bekommt man dann halt eher an so die weiblichen Hauptfiguren bekommt man dann halt eher so, wenn es um Nicht-Action geht, ne? Also hier die Reincarnated Saint oder wie auch immer das da hieß.
Ja, die Josie-Sachen, wo es ein bisschen mehr um Hofromanze geht. Es gibt natürlich so Sachen wie Reincarnated as a Sword, wo der Hauptcharakter einfach nur die Kommentare dazu gibt und das Mädel ist der Held, der mit dem Schwert kämpft, also mit dem Hauptcharakter. Aber ja, das trotzdem, Ausnahmen sind das.
Ja, also das ist der eine nette Punkt, der mir im Prinzip dazu einfällt. Ansonsten denke ich mir auch, naja.
Ja.
eine bisschen coolere Idee ist aber ein anderer, ein nicht Light Novel, ein Manga, der jetzt ein Anime bekommen soll. Und zwar heißt der Tojima Tanzaburo Wants to Be a Masked Rider. Beziehungsweise das Masked Rider ist im original japanischen Titel Kamen Rider.
Ja, ja, man sieht es auch gleich, er hat die Kamen Rider Maske. Oder beziehungsweise eine Maske, die sehr stark nach Kamen Rider erinnert.
Genau. Und das ist ein Manga von dem Mangaka von Air Master. Nicht zu verwechseln mit Air Gear. Air Master hat auch einen Anime bekommen damals.
Air Master ist wilder Scheiß.
Und hier geht's um einen 40-jährigen Typen, der immer noch riesen Kamen Rider-Fan ist. Ich meine, cool. So, es sind auch sehr viele Leute, die nicht Kinder sind, würde ich jetzt mal behaupten. Und er träumt auch immer noch mit seinem 40-jährigen Dasein ganz dolle davon, auch mal selbst zum Kamen Rider zu werden. Und kurz bevor er dabei ist, seinen Traum aufzugeben, wird er in einen Überfall involviert. Wo er dann, ne, versucht, der Held zu werden. Ist eigentlich eine coole Idee. Finde ich tatsächlich interessant. Gerade kommt halt sehr drauf an, wie es halt dann tatsächlich damit umgeht. Ob es halt wirklich in diese realistische Richtung geht, von wegen, er ist halt ein normaler 40-jähriger Typ, der sich auch ziemlich damit in Gefahr bringt, eigentlich, irgendwie einen auf Held machen zu wollen. Also, mal wenn es in die Richtung geht, wäre ich tatsächlich sehr interessiert dran.
Ich frage mich, wie bei dem sich das geändert hat. Sein Zeichenstil hat sich irgendwie im Laufe der Zeit wirklich merklich geändert. Der ist komisch. Aber der ist ähnlich wie der Autor von Baki. Die haben einen sehr eigenwilligen, komischen Zeichenstil, der sich nicht wirklich an realistische Proportionen oder sowas hält.
Ja, mehr Infos haben wir jetzt auch noch nicht. Wird wohl mehr Infos geben auf der Anime Japan, die Ende diesen Monats ist, Ende März. Da werden wir dann wieder ganz viele Infos haben. Wieder einen ganz langen Podcast wahrscheinlich. Aber ja, an sich mag ich die Idee hiervon.
Ja, gut.
Dann ein Manga namens Black Torch bekommt ein Anime. Und das hat mich beim Recherchieren auch ein bisschen stutzig gemacht. Weil das ist ein Manga, der ist 2018 geäxt worden. Also der ist wirklich gecancelt worden. Der hat kein Ende. Der lief für 5 Bände und dann hat Shueisha gesagt, nee, wirst nicht gut genug gelesen, tschüss mit dir. Und jetzt, auf einmal 7 Jahre später, bekommt er eine Anime-Adaption. Und dann habe ich mir diesen Trailer angeguckt und der sieht richtig gut aus.
Richtig, also sieht richtig cool aus. Und die Zeichenqualität. Ich könnte gerade schon meinen, irgendwie, dass die Leute, die so Jujutsu Kaisen gemacht haben, ab und zu mal hier so einen Nebenjob ja. gemacht hätten.
Also, what?
Du, ich hab gerade ganz zynische Vorstellungen von wegen, dass irgendwie der Autor gar nicht mehr die Rechte an dem Ding hat und die das alles eben abgeluchst haben und so. Und dann machen sie jetzt ihr Ding draus und schlachten es aus. Oder vielleicht ist es was viel, viel Positiveres und er macht ein Remake von dem Ding. Und
als dafür, Anime? Ja, das wäre natürlich auch cool. Ist auch interessant, dass es halt nicht von irgendwie dem japanischen Verlag oder so angekündigt worden ist, sondern von Viz Media. Also dem englischen Publisher von dem Manga. Und ja, also wie gesagt, diesen Trailer, also den gibt es zumindest auf dem Kanal Showbro zu sehen, also Showbro, einer der Produzenten der Serie. Und er sieht halt, also wow, die sieht halt richtig gut aus.
Ja, das ist ein geiler Trailer.
Wird gemacht bei 100 Studio, die Quality Assurance in Another World gemacht haben oder auch A Few Moments of Cheers. Und Regie führt auch Kei-Uma Biki, der oder die auch Quality Assurance in Another World Regie geführt hat. Und ja, es geht hier halt irgendwie um einen Jungen, der kommt halt irgendwie aus einer Shinobi-Familie und er hat die spezielle Fähigkeit, mit Tieren reden zu können. Und dann quatscht er eines Tages ein bisschen mit einer Streunerkatze und stellt sich raus, diese Streunerkatze ist aber auch irgendwie eine Art Spirit oder sowas und verschmilzt mit ihm und gibt ihm Superkräfte und der Protagonist wird dann irgendwie verwickelt in eine Art Kampf von Menschen gegen böse Geister.
Jo, okay, das hört sich fast schon ein bisschen Magical Girl-mäßig an. Du triffst eine magische Katze und sie verwandelt dich.
Ja, ich meine, es ist auch ein bisschen klassische Prämisse irgendwie. Protagonist wird zufällig halt irgendwie in so einen Kampf zweier mystischer Welten hineingezogen. Und da sind dann halt ein Haufen exzentrische Figuren irgendwie mit dabei. Und das sieht man ja auch im Trailer. Also das sind ja alles sehr wilde Designs teilweise. Und ja, also, ey, wenn der Anime so ansatzweise so gut aussieht wie dieser Trailer, dann bin ich baff.
Oh ja,
auch das, halt das ganze Licht da drin auch, wie gut das Licht gezeichnet ist.
Wir müssen halt ein bisschen vorsichtig sein, weil wir kennen das. Es kann einfach nur der Trailer für sich selber eine Produktion sein, die dann nichts mit Anime zu tun hat.
Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es pre-animated ist. Also alles Animationen exklusiv für diesen Trailer gemacht.
Ja. Na egal, ja. Wenn nichts bei rauskommt, haben wir wenigstens einen schönen Trailer.
Auf jeden Fall. dann gehen wir noch weiter. Wir haben wieder eine 0815 Isekai Light Novel mit einer Anime-Adaption. Und zwar A Gatherer's Adventure in Isekai. Hier geht's. Um einen Protagonisten, mal wieder Office-Arbeiter. Ich glaube, was anderes gibt's in Japan gar nicht. Die arbeiten alle in Offices, also zumindest laut Anime.
Alles Büroangestellte. Ja,
ja. Und weiß ich nicht. Wird irgendwie summoned zumindest, also er stirbt nicht. Er ist einer derjenigen, der mal gesummoned wird und in eine andere Welt. Und er hat halt ganz viele Skills, ganz toll. Und sein Superskill ist, die Kraft nach wertvollen Items zu suchen. Und damit geht er jetzt los, so ein Abenteuer erleben.
Ja,
an seiner Seite hat er anscheinend irgendwie so einen kleinen Drachen.
Ja. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum es immer ein Büroangestellter sein muss. Weil damit hast du die größten Trefferchancen, um den Hauptcharakter halt wie ein paar Jeans wirken zu lassen. Ne? Da kann die meisten Leute sich reinversetzen. Aber es wäre doch einfach nur zum Gag mal lustig, wenn es mal ein Sushi-Chef wäre oder sowas. Ne?
Immer irgendwas anderes.
Ja.
Entweder ist es halt ein Highschooler oder ein Office-Arbeiter. Was anderes gibt es anscheinend in Japan nicht. Und von den Highschoolern wissen wir ja, gibt es in Japan eigentlich gar nicht mehr so viele. Naja, der Anime wird produziert von Tatsunoko. mit Synergy SP. Regie führt Yoshinori Odaka. Was ist das, was der hier gemacht haben soll? Das sagt mir gar nichts. Warte mal, ich drück mal auf diesen Namen. Das habe ich vorhin irgendwie nicht gemacht, um zu gucken, was der noch so gemacht hat. Ah, die letzten paar Biedermann-Serien.
Der war tatsächlich auch bei Akudama Drive für eine Folge verantwortlich. Und bei Bleach, bei den neuen Folgen von Bleach auch. Ah, okay.
Was auch der Regisseur jetzt von der neuesten Osomatsu-Serie? Also ich glaube, die noch kommen wird. Ja, die noch kommen wird.
Also er ist unterwegs. Also sie haben nicht irgendwie jemanden aus dem Abstellgleis geholt für den Abstellgleis-Anime.
Ja, das stimmt, ja. Naja, gucken werde ich es wahrscheinlich trotzdem nicht.
Ich auch nicht. Passt schon.
Und dann, Duel Masters Lost geht in Runde 2. Die letzte Episode ist am 28. von der ersten Staffel, die hat 4 Folgen gehabt, ist am 28. Februar rausgekommen. Kurz danach ist auch die Manga-Adaption, oder ich weiß nicht, was zuerst kam in dem Fall, das ist ja alles so Mixed-Media-Zeug. Ja. Ist auf jeden Fall auch dann zu Ende gegangen in 2 Bänden. Und da ist dann angekündigt worden, dass es eine 2. Staffel geben wird namens Duel Masters Lost Oblivion Sun und auch einen dazu entsprechenden Manga im Frühling. Ich habe mir das vorhin mal angeguckt, weil ich war zuerst sozusagen angekündigt worden, schon ein bisschen neugierig, so ein Duel Masters, was ein bisschen vom Design her so ein bisschen mehr nach edgy aussieht, so ein bisschen kantiger als sonst das Duel Masters Zeug, was schon sehr für Kids gemacht ist. Und dann habe ich mir das, es ist ja einfach auf YouTube released worden, kostenlos, die 4 Folgen auf dem YouTube-Kanal von Duel Masters. Und da habe ich vorhin mal reingeskippt. Und ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Es sieht halt wirklich extrem scheiße aus.
Oh.
Da hat sich nichts geändert in der Welt von Duel Masters. Duel Masters Anime aus irgendeinem Grund ist es ein wahnsinnig erfolgreiches Franchise in Japan, wo die Anime-Adaptionen aber alle ausnahmslos scheiße aussehen.
Was ist schade.
Also, ja, lohnt sich nach wie vor nur die erste Staffel mit deutschem Dub davon zu gucken.
Okay.
Weil der halt ein Shitpost ist.
So eine Serie ist es also.
So. Gibt's wieder Updates jetzt noch zu ein paar Dingen. Wir gucken einmal aufs japanische Kino. Wir haben ja einen Neustart. Doraemon. Der neue Doraemon-Film ist in japanischen Kinos gestartet. Der mittlerweile 44. Und natürlich ist auf Platz 1 von den japanischen, vom japanischen Box-Office im Opening-Wochenende. Hat knapp 700 Millionen Yen eingenommen. Wir sind damit also wieder kurz vor der ersten Milliarde, die das sicherlich machen wird. Hin zum auf dem Weg zu den 10 Milliarden, die das vielleicht auch noch machen wird. Wer weiß. und ja, es ist jetzt keine große Überraschung. Doraemon ist ja nach wie vor ein großes Ding in Japan. Ich habe das Gefühl, das ist auch genauso, aber auch wie irgendwie alles andere aktuell an Anime einfach wieder noch größer wird als vorher. Und 700 Millionen Yen ist ein ziemlich gutes Startergebnis.
Ja, ich möchte immer noch eine Dokumentation von irgendeinem Sozialwissenschaftler oder sonst jemanden sehen, der Ahnung hat und mir erklären kann, wie sich die Kinokultur in Japan so wunderbar erfrischen konnte und so stark werden konnte. Klar, die Pandemie wird wahrscheinlich irgendwie ein bisschen was damit zu tun haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das alleine Grund war, weil die ist jetzt vorbei, ne? Und die Leute wollen immer noch irgendwie ihr ganzes Geld im Kino lassen.
Ja, ja, also das hört, es hört einfach nicht auf. Und bei Doraemon wissen wir ja mittlerweile, da haben wir das über den letzten Film schon drüber gesprochen, die Filme sind auch riesig in China. Also sobald der im chinesischen Markt startet, da gibt's nochmal ordentlich Geld.
Ja. Klar, man muss dran denken, dass im Moment, also seit Jahren, der Yen sehr schwach ist, ne? Aber trotzdem, auch umgerechnet, ne? Auch ohne die Inflation, sind das sehr erfolgreiche Kinokassensachen, ne?
Ja. Ha, Alcaramba, was da los ist da drüben.
Ja.
Ich meine, Asien gerade sowieso irgendwie ist die Kinokultur am Durchdrehen, habe ich das Gefühl. Jetzt haben wir ja gerade dieses, wie heißt das, Netta oder irgendwie sowas in China? Was gerade einfach 2 Milliarden schon eingenommen hat oder so?
Da habe ich gar nicht drauf geachtet.
Also, die Chinesen sind gerade dabei, einen neuen Rekord aufzustellen für den erfolgreichsten Animationsfilm in Sachen Geld, so, im Kino. Einfach allein, nur innerhalb Chinas. Also, nur China selbst macht einen weltweiten Rekord damit. Was crazy ist.
Okay, aber ja. Ja.
Was wir noch haben? Frieren. Am Ende einer Reise. Zweite Staffel. Ist nonchalant auf den sozialen Medien angekündigt worden. Ein kleines Bildchen mit. Das kommt im Januar. Nächsten Januar, also Anfang 2026, kommt die zweite Staffel von Frieren. Ich bin ready.
Jo.
Let's go.
Das ist auch extrem, ne? Weil jetzt musst du tatsächlich dich gegen die erste Staffel von Frieren behaupten, was unfair ist.
Und ich hatte es schon bei der Ankündigung von Bocce the Rock gesagt, die auch erst letztens war, dass wahrscheinlich Saito die zweite Staffel von Bocce the Rock nicht macht, weil er gerade an der zweiten Staffel von Frieren arbeitet. Und ich meine, wir haben jetzt noch nicht die Bestätigung, wer an der zweiten Staffel von Frieren arbeitet, aber ich würde mal schwer davon ausgehen, dass er damit jetzt gerade beschäftigt ist.
Kann gut sein.
Und deswegen halt jemand Neues Bocce macht. Dann, One Punch Man. Da haben wir neue Infos zu der dritten Staffel. Diese Staffeln werden irgendwie immer erstaunlich früh angekündigt und dann dauert es Jahre, bis die rauskommen. aber jetzt ist es soweit, denn wir haben einen neuen Trailer für die dritte Staffel von One Punch Man, der uns sagt, im Oktober diesen Jahres kommt die dann auch raus, endlich mal. Und also die Szenen, die da jetzt halt wieder in dem Trailer zu sehen sind, die sind halt vollkommen fein. Natürlich wird es nie wieder an die erste Staffel heranreichen. Das sage ich, glaube ich, jedes Mal, wenn das Thema ist, weil das war halt einfach ein Once-in-a-Lifetime-Ding, diese erste Staffel. Da waren auch die Umstände alle quasi perfekt, die dazu geführt haben, dass das das ist, was es geworden ist.
Ja.
Aber, ey, ich mochte die zweite Staffel von One Punch Man. Vor allem mochte ich die Story da auch mehr als in der ersten Staffel. Und daher bin ich gespannt, wie das in der dritten Staffel jetzt weitergeht, weil ich lese ja den Manga nicht.
Ja, als jemand, der den Manga gelesen hat, mache ich mir ein kleines bisschen Sorgen, weil die Zerstörungsorgie am Ende dieser Geschichte, ne, mit unserem Kung-Fu-Meister-Bösewicht, die ist selten dämlich und übertrieben. Also Finale von Gurren Lagann übertrieben.
Okay.
Ja. Und ich hoffe doch, sie kriegen das irgendwie hin. Bin gespannt.
Ja, also ich denke schon, dass es solide sein wird. So die Animationen und Kämpfe und so in der zweiten Staffel, ne, die waren ja immer noch ziemlich gut animiert, ne?
Ja, ja.
Also
ja,
das ist ja das Ding. Die Leute haben das nur gehatet, weil es halt nicht so göttlich animiert war wie die erste Staffel. Aber es war halt immer noch gut.
Wirklich. Weitaus über Durchschnitt.
Ja. Also Oktober geht's weiter. Ich bin gespannt. Dann, Our Last Crusade, or the Rise of the New World, Staffel 2, meldet sich zurück. Nachdem es im August 2024 die zweite Staffel eingestellt worden ist, nach, ich glaube, 3 oder 4 Folgen, die ausgestrahlt worden sind, und es dann auf einmal hieß, wir müssen den Stecker ziehen, wir brauchen noch mal mehr Zeit, um die Qualität zu verbessern.
Mhm.
Und jetzt ist diese Zeit anscheinend vorbei. Am 10. April wird die Serie wieder neu starten, wieder ab der ersten Episode. Das heißt, es ist quasi wie ein normaler Frühlings-Anime, ein normaler Anime in der Frühlingssaison. Und haben auch einen neuen Trailer dafür veröffentlicht. Ich habe Kommentare gesehen, die auch meinten, dass da Szenen aus diesen ersten 4 Folgen drin sind, die neu gemacht worden sind. Also, es war ja damals so, als die ersten 4 Folgen rauskamen, waren ja alle so, oh mein Gott, sieht das scheiße aus. Also es soll wohl ein ziemlicher Dive in der Qualität gewesen sein. Und die zweite Staffel wird ja auch bei einem ganz anderen Team gemacht als die erste Staffel. Und jetzt haben sie anscheinend auch noch mal Szenen halt aus diesen ersten paar Folgen, die bereits ausgestrahlt worden sind, auch noch mal neu angefasst und neu gemacht. Was ja eine coole Sache ist.
Meine Güte, da haben sie die Leute gewechselt. Obwohl ich würd Geld drauf verwetten, dass nicht das Team dran schuld war. Weil sowas ja, ist eigentlich
bei immer sowas nur ist immer Management schuld.
Ja.
Also generell kann man sich da ziemlich sicher sein, dass da sowas passiert. Ich meine, ich finde jetzt diesen Trailer, der zu der zweiten Staffel gepostet worden ist, ich finde, der sieht immer noch so, ja, halt fein aus. So, das ist halt, also, ne, das ist jetzt kein Trailer, wo ich sagen würde, oh, geil. Ja. Es sind zumindest keine Szenen drin, wo ich jetzt sagen würde, uff.
Ja, und es sieht auch nicht langweilig aus, ne?
Ja, passiert einiges da drin auf jeden Fall. Ich habe halt keine Ahnung, worum es dann geht. Also ich weiß, dass es so irgendwie Romeo und Julia in Fantasy-Setting sein soll. Was wir lustigerweise ja tatsächlich auch schon mal hatten als Romeo und Julia Anime.
Ja.
aber ja. Das dann soweit. Am 10. April geht das dann weiter für die Leute, die da tatsächlich Fans von sind.
Alles klar.
Und dann haben wir Moonrise. Den Original-Anime von Wit Studio in Zusammenarbeit mit Netflix gibt es jetzt endlich erste Bilder zu, nachdem der wirklich schon vor Ewigkeiten angekündigt worden ist. Und der Chef von Wit Studio auch gesagt hat, das wird ein Projekt, das wird die Anime-Industrie revolutionieren. Sind jetzt erste Bilder zumindest da? Und auch Datum? Am 10. April soll es auf Netflix starten? Ich meine, wenn ich mir die Bilder angucke, sehe ich jetzt diese Revolution noch nicht. Das sind schöne Bildchen auf jeden Fall. Also, so, ne? Ja. Nichts dagegen.
Aber guck mal, ja, Marketinggeschwatz. Es dauert ja nicht mehr lange. Wir werden es uns dann reinziehen. Nö.
Ja, also das kommt jetzt auch auf einmal wirklich ziemlich plötzlich, ne? Dafür, dass das ein Anime ist, der schon vor Ewigkeiten angekündigt worden ist. 2018 hat Ubukata eine Kurzgeschichte bereits geschrieben, die Vorgeschichte zu dem Anime ist. Er hat ja jetzt auch das Drehbuch für die Serie geschrieben. Also es ist mal wieder, oh mein Gott, meine Turbo-Cutter-Angst kommt wieder hervor. Ja. Ist es wieder einfach cool wie Monarch Scramble oder ist es einfach wieder Kacke?
Er kann irgendwie nur die zwei Sachen, gell? Langweilig kann der nicht.
Aber ja, ansonsten, ich meine, es ist Witch Studio, es wird mindestens gut aussehen. Regisseur von den zweiten und dritten Staffel von Attack on Titan, die Character Designs von Hiromu Arakawa, also der Mangaka von Full Metal Alchemist und Silver Spoon. Das ist also schon mal alles ganz cool. Und ja, geht anscheinend halt irgendwie um einen Krieg zwischen Menschheit und ihrer Mondkolonie. Das klingt so ein bisschen wie Gundam, in dem Sinne.
Ach Gott.
Ja. Am 10. April, wie gesagt, kommt das dann raus. Wir haben auch einen Starttermin fürs Bowling, nämlich der Original Anime Turkey von Bucken Record soll im Juli an den Start gehen und wird Regie geführt von Susumu Kudo, der aktuell Momentary Lily bei Gohans Regie führt. Ja, und dann wird gebowlt im Juli.
Ja, nice. Ich habe keine Ahnung, ob der Truthahn irgendwie ein Fachbegriff aus dem Bowling ist.
Ist er, wenn man drei Strikes hintereinander macht.
Ah, okay. Schreibt man dann auch Truthahn oder gibt man den Ruf des Truthahns von sich?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum, aber ich weiß, dass wenn man drei Strikes hintereinander macht, man das Turkey nennt.
Auf jeden Fall, es wird wahrscheinlich wieder eine Gruppe hübscher Mädels sein und vielleicht können wir sie da auch dann Truthahn rufen hören.
Bestimmt. Bucket Records voriger Sport-Anime, dieses Ippon Again war ja schon ganz nett. Von daher hoffe ich mal auch, dass das hier nett sein wird. Mindestens.
Gut.
Dann haben wir noch neue Infos zu Hero Without a Class. Ist, ich glaube, irgendwann letztes Jahr angekündigt worden. Nee, sogar 2023. Und jetzt wurde Hans halt gesagt, das wird noch irgendwann dieses Jahr kommen. Eine Saison haben sie uns noch nicht gegeben. Und wird gemacht bei Studio A-Cat. Was jetzt auch nicht unbedingt die größten Erwartungen weckt, weil A-Cats Eigenproduktion bisher, also die Serien, wo sie Animation Production gemacht haben, bisher immer ziemlich rough gewesen sind.
Ich meine, wer auch immer dieses kleine Poster hier, dieses PR-Ding designt hat, der hat, dem ist auch nichts Interessantes eingefallen, ne?
Das sieht da steht langweilig der Kerl aus.
Auf einem Weg vor der Stadtmauer und das war's.
Was? Und auch das Charakterdesign von dem Protagonisten ist halt so langweilig. Also, das könnte eine Nebenfigur sein oder irgendeinem anderen, cooleren Anime. Ja. Einfach so jemand, der kurz im Hintergrund zu sehen ist. Ja, ich meine, hier geht's halt um einen Typen, der, weiß ich nicht, also in irgendeiner typischen Fantasy-Welt mit Videospielregeln, wo jeder Klassen und Skills bekommt, hat er anscheinend keine Klasse und keine Skills.
Naja.
Yippie. Irgendwann noch dieses Jahr. Wir wissen noch nicht wann. Was wir aber wann wissen, ist Cousin de l'Informant. Warum? Ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum der offizielle englische Titel französisch davon ist. Aber ja, der andere Manga von dem Mangaka von Aoashi, wo es um einen Mathematiker geht, der zum Koch wird. Der soll im Juli kommen. Wir haben einen neuen Trailer. Interessanterweise verrät uns dieser Trailer auch immer noch nicht, wer tatsächlich an der Anime-Adaption arbeitet. Ich würde meinen Namen aber auch verstecken wollen, wenn ich so aussehe. Oh, sieht das rough aus. Also, das Essen so ist schön gezeichnet. Ich meine, das ist das Mindeste in sowas. Aber die eigentlichen Charakteranimationen sind unfassbar steif.
Ja, der Trailer sieht nicht besonders aus.
Ja.
Naja.
Ja, ich meine, ich finde der Prämisse jetzt auch nicht uninteressant so. Und ich mag Aoashi sehr gerne. Also wenn er sich das herausstellen sollte, dass das doch irgendwie gut ist, gucke ich da gerne mal rein. Aber wenn ich mir den Trailer so angucke, denke ich mir so, oh, vielleicht nicht. Aber mit Juli kann man vielleicht nicht reingucken. Wir haben noch ein paar News abseits vom Rest. Und einmal eine, die ich auch ganz interessant fand, und zwar das Spiel Urban Myth Dissolution Center bekommt einen offiziellen Manga, eine Manga-Adaption. Urban Myth Dissolution Center ist im Februar rausgekommen, ist von Shueishas Indie-Label gepublished, beziehungsweise nee, ich glaube von Kadokawas Indie-Label gepublished und Shueisha published jetzt den Manga. Lass mich nochmal kurz gucken, wer da als Publisher eingetragen ist.
Das wäre nämlich lustig, ne? Wenn die zwei sich darum kloppen würden. Glaube ich fast gar nicht.
Nee, es war Shueisha Games, okay. Es war Shueisha Games, die das auch auf Steam publishen.
Das wäre seltsam sonst gewesen.
Ja, ja. Ich glaube, nur Kadokawa hatte auch ein Indie-Label, die auch so ähnliche kleine Spiele veröffentlichen. Deswegen hatte ich das gerade so im Kopf. Aber ja, Urban Myth Dissolution Center ist halt ein kleines Spiel, das von einem japanischen Entwickler, ich glaube, das sind nur ein, zwei Personen oder so, gemacht worden ist, die vorher auch schon ein Spiel gemacht haben namens Makoto Wakadai's Case Files, was ich auch gespielt habe. Das ist leider ziemlich langweilig, das erste Spiel, was die gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und als ich jetzt mit Leuten geredet habe, die Urban Myth Dissolution Center gespielt haben und ich die gefragt habe, was das denn so macht, haben die mir im Prinzip exakt nochmal das Gleiche erzählt, was auch das erste Spiel von den Entwicklern macht. Und dann dachte ich mir so, ah, schade, weil das ist auf irgendeinem Event letzten Jahres angekündigt worden, auf dieser Nicht-E3, also irgendeiner dieser Sommer-Events im Videospielbereich. Und sah super cool aus. Ich finde, das sieht auch nach wie vor, wenn man sich auf Steam geht und sich die Screenshots und Trailer und so davon anschaut, das sieht richtig, richtig cool aus. Also das Pixel-Art ist fantastisch.
Sorry, ich bin halt immer, ich hänge immer noch an der Nicht-E3. Meinst du die PAX oder sowas?
Ja, nee, ich meine mit nicht E3 halt einfach diese neuen Sommer-Events, die da jetzt einfach statt der E3 stattfinden.
Die Streaming-Events da, ne?
Ja. Okay. Und ja, da geht's halt irgendwie um Case-Files, also irgendwie um Kriminalfälle lösen, die irgendwie immer einen okkulten Hintergrund haben. Und Imi Ishikawa soll die Manga-Adaption dazu zeichnen. Die hat vorher schon eine Manga-Adaption gezeichnet zu Poppy's Playtime, was ja auch ein Riesen-Maskott irgendwie ist im westlichen und Indie-Horror-Bereich. Und ja, ich finde es ganz cool, dass dieses Spiel auf jeden Fall auch eine Manga-Adaption bekommt. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn es eine Anime-Adaption bekommen würde. Weil das vielleicht die Story davon interessanter ist oder vielleicht interessanter präsentiert sein könnte, als auf die Art und Weise, wie es das Spiel scheinbar macht. Also ausgehend von dem, was mir erzählt worden ist und was ich von dem vorherigen Spiel weiß, weil das halt ein sehr billo Point-and-Click-Adventure ist.
Na, okay.
Ja, also, das dazu. Dann, Webtoon Entertainment redet erneut von gestiegenen Losses, von gestiegenen Verlusten im vierten Quartal 2024.
Natürlich, diese scheiß Bürokratensprache. Gestiegene Verluste, ja? Das ist eine verdammte Sünde gegen die Logik. Na egal, was soll's.
Ja, denn Webtoon Entertainment, das ist die US-Branch von Webtoon, von der koreanischen Firma Naver. Zu denen gehört ja auch Wattpad. Und die haben für das vierte Quartal 2024 bekannt gegeben, dass ihre Net Losses um 5,6% gestiegen sind zu 152,9 Millionen US-Dollar. Während gleichzeitig sie aber auch mehr Geld gemacht haben. Und zwar sind ihre Einnahmen um 5,1% in 2024 im Vergleich zu 2023 gestiegen und sind bei 1,35 Milliarden US-Dollar.
Ja, da sieht man, wie die das verschleiern, diese blöde Schwätzerei. Ne? Die Verluste sind einfach nur ihre Ausgaben. Ne?
Ja, diese Verluste werden vom COO erklärt mit höhere Ausgaben im IPO-Bereich, was ich ehrlich gesagt nicht verstehe, weil die ganzen IPs müssten sie ja eigentlich nichts für bezahlen, weil das ist ja das sind alles Sachen, die Webtoon gehören. Also die Sachen, die Webtoon Entertainment vertreibt, der US-Branch von Naver Webtoon, sind ja alles Sachen, die Naver Webtoon gehören. Das ist ja im Prinzip alles Geld, die sie ihrer Mutterfirma weitergeben.
Keine Ahnung. Kaufen die massenweise Manga ein, um sie dann auf ihren Dienst drauf zu batschen? Puh. Keine Ahnung.
Nicht, dass ich wüsste. Müssen sie auch gar nicht. Weil die haben halt einen sehr großen Katalog an Eigenproduktionen.
Ja.
Höhere Marketingkosts und dass der Goodwill in die Webnovel-Szene von LeserInnen anscheinend geschädigt worden ist durch irgendwas, was mir jetzt auch nicht bekannt wäre.
Okay, also irgendwie haben die Leute das Vertrauen in Webnovel-Dienste verloren? Habt ihr einen auf Amazon gemacht und einfach gekaufte Webnovels aus den Geräten gelöscht von euren Nutzern? Oder was habt ihr angestellt?
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, weil ich mich halt nicht so viel mit dieser App beschäftige.
Es kann auch sein, dass es einfach der Kerl sich aus dem Ärmel geschüttelt hat, den Spruch, ne?
Dazu haben sie bekannt gegeben, dass Japan mittlerweile das meiste Geld einspielt für Webtoon Entertainment. Mehr als Südkorea. Was ich auch in dem Sinne wieder eine seltsame News finde, weil müssten nicht die südkoreanischen Einnahmen bei Naver Webtoon gemacht werden und nicht bei der US-Firma?
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht verschiffen die das dahin wegen Steuergründen oder sonst was. Ja, also das ist, da kann man kaum was mit anfangen. Das muss man erstmal übersetzen.
auf jeden Fall 648,2 Millionen US-Dollar in Revenue kommen alleine aus Japan für Webtoon, was ja dann fast die Hälfte ist. Weil ihre Gesamteinnahmen sind ja 1,35 Milliarden.
Ja, auf jeden Fall. Japan ist ein sehr großer Abnehmer von den Webtoons und den Manhwas.
Ja, also das Geld sinkt, Webtoon macht immer noch miese im amerikanischen Bereich und das anscheinend seit die US-Branch gegründet worden ist, irgendwann, was jetzt glaube ich auch noch nicht so lange her ist, irgendwann 2021, 2022. Und das scheint sich aber für Naver Webtoon selbst halt ne, zu rentieren oder so, schätze ich mal. Oder sie rechnen halt einfach damit, dass es halt länger dauert, bis sie Plus machen. Weil das ja ganz normal ist für so eine neue große Firma.
Ja, ist aber trotzdem interessant. Ich habe keine Ahnung, wie lange du dir etwas erlauben kannst im Online-Angebot-Bereich, ne? Besonders, was es um Comics und so geht, bevor du dann den Stecker ziehst.
Ja.
Weil, ich meine, ist nicht so, dass ob die am Hungertuch nagen würden.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Ich meine, hier wird auch angegeben, dass halt wegen Inflation und so die Losses auch gestiegen sind. Was?
Die Kosten, ja, ja.
Ja, ja.
Na gut, okay.
Ja, I guess, also das ist alles, als ich das vorhin mit alles durchgelesen habe, fand ich das einfach nur weird. Da dachte ich mir die ganze Zeit so, hä? Müssten das nicht irgendwie, also das ergibt keinen Sinn. Also wie gesagt, das mit den IPO-related Expenses verstehe ich nicht. Weil eigentlich müsste das nur Geld sein, was ihre Mutterfirma weitergeben. Wieso macht Webtoon Entertainment Geld in Südkorea und in Japan? Ist das nicht etwas, was Naver Webtoon selber macht?
Ja, im Endeffekt also ist das alles egal.
Ja, also da habe ich Fragen.
Sie haben ein paar höhere Ausgaben, aber im Endeffekt nehmen sie so viel ein, dass es passt wieder. Also,
ja, I guess. Eine Ankündigung, die aber ganz cool war, die in der letzten Woche kam, ja auch einfach so aus dem Nichts kam, ist ein Videospiel zu Baki. Baki Hanma Blood Arena für alle aktuellen Konsolen und Steam und ist von den Entwicklerstudio, die auch ein Indie-Spiel gemacht haben, namens, dass wir gerade noch mal gucken, wie das hieß, irgendwie Thunder Ray. Und Thunder Ray ist halt ein unfassbar hübscher, scheiße, wie ist es nochmal, Punch-Out-Klon.
Yep.
Und die machen jetzt halt ein Punch-Out-Klon im gleichen Stil zu Baki.
Ja, was sehr lustig ist.
Ja.
8-Bit-Nintendo-Zeiten kommen zurück.
Also aktuell gibt's irgendwie sehr viele Punch-Out-Klone, habe ich das Gefühl. Sehr viele Indie-Devs, die sich irgendwie alle gleichzeitig dachten, ich liebe Punch-Out, ich mache ein Spiel in dem Stil. Und jetzt halt auch noch mit der offiziellen Baki-Lizenz. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Und es sieht auch ziemlich cool aus in dem Trailer.
Ja, ich meine, ein Baki-Fan würde sich vielleicht ein Prügelspiel wünschen à la Mortal Kombat, wo du dir deinen Gegner so richtig zerlegen kannst, was Baki-typisch wäre.
Ja,
aber
ja.
Das sieht auch cool aus.
Es muss nicht immer ein Fighting-Game sein. Vor allem haben wir in Anime davon mehr als genug.
Ja, das stimmt auch wieder.
Dann, Mamoru Oshii hat öffentlich gesagt, er möchte gerne den dritten Ghost in the Shell-Film machen. Es gab ein Event anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Ghost in the Shell 2 Innocence, wo er einen Talk gehalten hat. Und später hat ein japanisches Kino-Outlet Cinema Today, das auf ihrem YouTube-Event auch einen Ausschnitt aus diesem Talk auch veröffentlicht. Und da sagt Mamoru Oshii halt, wir hatten schon mal vor, einen dritten Film zu machen. Ist nicht ganz zustande gekommen, aber ich hätte immer noch Bock.
Ja, okay. Von mir aus? Ich habe nichts dagegen. Ich glaube auch nicht, dass unser Originalautor, der Masamune Shirow, da sagt, nö, du darfst nicht.
Ja, ich glaube, das könnte auch funktionieren, weil ich glaube, das wäre auch für Oshis Karriere ganz gut aktuell, weil dieser Name alleine zieht nicht mehr. So die letzten paar Anime jetzt, in denen er involviert gewesen ist, dieses
dieses Flood Love, dieses Vampir-Ding, das nur eine Quatsch-Slapstick-Comedy war, ne?
Und dann das, wo er nur das Drehbuch zugeschrieben hat, aber auch komplett, wo mir jetzt der Name auch nicht mehr einfiel, Fire Hunter?
Ja, ja.
Das waren das waren zwei Dinge, die sind komplett untergegangen. Die hat kein Schwein geguckt.
Leider.
Da zieht der Name Oshii alleine nicht.
Nee.
Aber wenn er noch mal einen Ghost in the Shell-Film machen würde, würden, glaube ich, sehr viele Leute hellhörig werden.
Ja, gut möglich. Gut möglich.
Ja, also, ne, ich habe jetzt Innocence ehrlich gesagt noch nie gesehen und ich bin kein so großer Fan von dem ersten Film. Ich könnte mir Innocence vielleicht auch irgendwann mal angucken.
Na, Innocence ist definitiv viel mehr Urshii, also viel mehr Geschwatze und philosophisches Gelaber.
Okay. Ja, mal sehen, ob dieser dritte Film tatsächlich irgendwann zustande kommt.
Jo.
Dann Coda, also Japan's die Content Overseas Distribution Association, die ja aktiv gegen Anime-Piraterie und Manga-Piraterie im In- und Ausland kämpft. Beziehungsweise es heißt Overseas Distribution Association, also halt mehr im Ausland. Und das halt in Zusammenarbeit mit halt den ganzen großen japanischen Firmen, Square Enix, TV Tokyo, Toei, Toho, bla bla bla, haben bekannt gegeben, dass sie einen, in Anführungszeichen, großen Player in China geschnappt haben, in Zusammenarbeit mit den chinesischen Behörden, nämlich anscheinend eine Seite, die hieß irgendwie ZZZ Fun und hat halt Anime illegal in China distributiert und irgendwie über 1800 Anime-Episoden. Und der Typ hat anscheinend 45.000 US-Dollar damit gemacht.
Ein Reichtum.
Den haben sie geholt.
Ja, okay.
Das klingt ehrlich gesagt wie ein ziemlich kleiner Fisch. Also jemanden, wo man nicht mal öffentlich sagen muss, hey, den haben wir geholt, sondern
ja, das den haben sie ist halt ein geholt. Kleiner Fisch.
Ist es. Ja. Schön für die, I guess.
Ja.
Cool gemacht. Vielleicht. Und was wir sonst noch haben, ist mal wieder ein neues Anime-Studio.
Ah, ja.
Wir haben noch nicht genug davon. Und zwar haben sich die Yoyogi Animation Academy, Sericube und Undraft zusammengetan, um das Animationsstudio Aurora Animation zu gründen. Eben diese ganzen Namen und jetzt nichts sagen, das sind auch alles kleinere Firmen, beziehungsweise Yoyogi Animation Academy ist gar keine Firma, das ist eine Animation Academy. Ja, Undraft ist ja das neue Studio von dem Regisseur von Chainsaw Man von der ersten Staffel, von Ryu Nakayama.
Mhm.
Was er ja gegründet hat, nach seinem großen Erfolg mit Chainsaw Man. Stericube ist auch so eine kleine Firma, die gibt es auch seit 2018, die produzieren auch hauptsächlich wirklich kleinere Anime. Also die animieren die nicht, sondern die produzieren die. Die zweite Staffel von Demon Lord zum Beispiel, Demon Lord Retry zum Beispiel, oder Peter Grill and the Philosopher's Time. also wirklich kleinere Dinge. Und die Yoyogi Animation Academy ist eine Animationsschule, die gibt es halt schon auch sehr lange. Also die hat dieses Jahr ihr 47. Und die arbeiten auch aktiv an zahlreichen Anime-Produktionen irgendwie mit, um ihre Leute zu trainieren. Also zum Beispiel bei Macross 7 haben da Leute mitgearbeitet oder auch schon Shin Hakkenen und noch ein paar mehr Serien. Also irgendwo müssen die Leute ja lernen, wie man es macht, ne? Und am besten lernt man natürlich by doing.
Ja, die sind noch eine Weile unterwegs, wenn schon bei Macross 7 Leute dabei waren, ne?
Ja. Die haben sich jetzt halt alle zu dritt zusammengetan, um halt ihr eigenes kleines Animationsstudio Aurora Animation zu gründen, wo man halt, Anime für den japanischen und globalen Markt machen möchte. Mehr haben sie jetzt natürlich dazu auch noch nicht so ganz gesagt. Der Academy-CEO Daiki Hashimoto ist auch der CEO jetzt von Aurora, während Ryo Nakayama und der CEO von Stericube, Ryo Aizawa, Company Board Directors sind. Und ja, dann müssen wir mal sehen, was die jetzt so machen. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass die direkt tatsächlich Serien oder so machen, sondern vielleicht auch erstmal halt Werbungen, kleine Websachen oder sowas.
Ja, interessiert mich halt, ob der Nakayama jetzt sich gedacht hat, alleine kann ich da nichts reißen, wird nichts mit meinem Studio und ich schließe mich mit denen zusammen. Oder ob das einfach nur eine Zusammenarbeit ist, die nicht wirklich so heißt, dass die jetzt an der Hüfte zusammengeschmolzen sind und nie wieder auseinandergehen könnten.
Mhm. Ja, also inwiefern Undraft jetzt noch eigenständig arbeitet oder ob jetzt alles über Aurora läuft oder so, ist dann auch eine gute Frage natürlich.
Ja, mal sehen.
Ja, ich meine, Daumen sind gedrückt. Ich wünsche mir natürlich nach wie vor einen weiteren Anime, der von Ryo Nakayama Regie geführt wird. Weil die erste Staffel von Chainsaw Man war halt Banger.
Mhm.
Typ kann offensichtlich was. Ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, weil mehr haben sie uns halt auch noch nicht gegeben.
Jo.
Dann sind wir durch für heute. Ich muss ins Kino. Leute, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich muss jetzt Tschüss sagen.
Okay.
Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, was auch immer. Vielleicht könnt ihr den Podcast auch zuschauen. Ich weiß es nicht, wenn ihr auf Spotify die Stunde lang einfach drauf guckt oder so.
Ja, das ist bestimmt spannend.
Ja. Und falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr alle zwei Mittwoche, sagt man das so, jeden zweiten Mittwoch gibt's einen neuen Anime Slam Podcast, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Und jeden Mittwoch gibt's Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Ciao.